Ja, 4 Wochen lang haben wir uns auf diesen Abend jetzt vorbereitet. Alles ist, wie wir gerade von den heiligen drei Königen gehört haben, herrlich geschmückt. Die 4. Kerze brennt, der Weihnachtsbaum steht. Ich denke, jeder von uns hat zu Hause sein weihnachtliches Königsmenü zumindest vom Plan her fertig. Der ein oder andere hat seine Gans vielleicht auch schon im Ofen drin. Und wir alle haben uns heute festlich herausgeputzt. Ihr Lieben, so feiert man die Geburt eines Königs, aber doch nicht in einem versifften Stall, umgeben von Ochs und Esel und das Königskind in einem Futtertrog. Eine völlig absurde Vorstellung. Ich kann also die heiligen drei Könige da sehr gut nachvollziehen aus dem Theaterstück. Ich komme vom Land, ich weiß also, wie Ställe aussehen und auch wie sie riechen. Und wie man selbst riecht, wenn man drin gewesen ist und wie der Mist an den Schuhen klebt, wenn man einmal durch den Stall gerannt ist. Ja, ich glaube, die Sterndeuter haben völlig recht. Könige werden nicht in Ställen geboren, sondern in Palästen oder Tempeln. Und dafür haben sie ihre Heimat und all ihren Luxus verlassen und sich auf diese lange und gefährliche Reise gemacht. Für irgend so ein Kind in einem Futtertrog in Bethlehem? Nein, das kann er nicht sein. Niemals kann das der neugeborene König sein. Wir müssen weitersuchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann suchen sie noch heute. Ihr Lieben, eigentlich wäre das doch die realistischere Weihnachtsgeschichte, oder? Die Sterndeuter fühlen sich vergackeiert, weil sie einen ganz anderen Jesus, einen ganz anderen König erwartet haben. Aber wie ist es bei uns? Welchen Jesus erwarten wir eigentlich zu Weihnachten? Alle Jahre wieder feiern wir seinen Geburtstag. Aber warum? Was kümmert uns diese antike Gestalt? Und keine Frage, natürlich ist Jesus eine ganz bedeutende historische Persönlichkeit. Aber wir feiern doch auch nicht den Geburtstag von Aristoteles oder Michelangelo. Warum also Jesus? Welche Bedeutung hat er für uns? Und wenn ich einmal persönlich werden darf und persönlich in den Raum fragen darf, wer ist Jesus für dich? Es gibt da ja so ganz viele unterschiedliche Vorstellungen und Meinungen über Jesus. Und wir schauen einmal hier in der Krippe nach, welche Jesusse da so liegen. Da wäre einmal, schauen wir mal, da wäre einmal der Märchen-Jesus, der holde Knabe im lockigen Haar, der uns einmal im Jahr ins märchenhafte Winterwunderland entführt. Schneeflöckchen, Weißröckchen mit besinnlichem Krippenspiel, Gemütlichkeit am Weihnachtsbaum und Last-Christmas-Dudelei. Und natürlich darf der kleine Lord nicht fehlen. Nee, was ist das schön. Feiern wir deswegen Weihnachten, um einmal im Jahr in eine romantische Traumwelt zu entfliehen? Ich hänge unseren Märchen-Jesus mal hier oben hin. Das hatte ich befürchtet. Moment. Die Predigt verzögert sich ein paar Minuten. Okay. Schauen wir nach, wer sonst noch so in der Krippe liegt. Da gäbe es als nächstes den Kommerz-Jesus. Das Weihnachtsgeschäft brummt, Black Friday, Cyber Monday, Winterschlussverkauf. Es läuft gut für den deutschen Einzelhandel. In diesem Jahr, so habe ich es gelesen zumindest, erwartet man einen Umsatz von mehr als 100 Milliarden Euro im Weihnachtsgeschäft. Ein neuer Rekord übrigens. Alle Jahre wieder beschert uns der Kommerz-Jesus mit einem wahren Geldsegen. Aber ist es das? Jesus einfach nur eine geniale Marketingstrategie? Ich probiere mein Glück. Wir schauen weiter, wen es da so gibt. Zum Beispiel diesen Jesus. Der Revolutions-Jesus. Ein Robin Hood mit Messias-Komplex. Er setzt sich ein für die Unterdrückten, kämpft für eine bessere Welt und geigt ihnen da oben so richtig die Meinung. Und ihr Lieben, dieser Jesus liegt zurzeit voll im Trend, denn Revolution liegt in der Luft. Mit missionarischem Eifer ziehen sie durch die Straßen und kündigen wie Jesus ein neues Reich an. Die einen ein Reich mit hohen Mauern, damit keine Fremdkörper mehr eindringen. Die anderen ein Reich ohne SUVs wegen der Feinstaubbelastung. Und gerade jetzt, in der Weihnachtszeit, hat der Revolutions-Jesus Hochsaison. In ganz vielen Weihnachtspredigten muss er für unsere Gesellschaftskritik und unsere Ideale herhalten. Bitte nicht falsch verstehen, natürlich sollen wir uns einmischen. Aber feiern wir heute wirklich die Geburt des idealen Weltverbesserers? Schauen wir nach, wer sonst noch so in unserer Krippe liegt. Zum Beispiel dieser Jesus. Der Guru Jesus. Ein Weisheitslehrer in Jesuslatschen, der umherzieht und überall seine positive Energie versprüht. Für viele ist Jesus einfach nur ein guter Mensch. Ein leuchtendes Vorbild für Menschlichkeit und Liebe. Und gerne orientiert man sich an seiner Weisheit und an seinen moralischen Werten. Aber feiern wir heute wirklich die Geburt eines Gutmenschen mit Jesus-Schwingungen? Kommen wir zum letzten Jesus in unserer Krippe. Und zwar den Blanko-Jesus. Der Blanko-Jesus ist einfach nur ein Platzhalter für all die verschiedenen Jesusse, die es sonst noch so gibt, die verschiedenen Vorstellungen, die wir von Jesus haben. Hier kann also jeder seinen Jesus irgendwie hineinprojizieren, wie er möchte. Auch diesen hängen wir hier hin. Haben wir es? Ja, hier haben wir sie aufgereiht, die verschiedenen Jesusse, die wir aus unserer Krippe hervorgeholt haben. Es gibt sicherlich noch viel mehr Vorstellungen, Ideen, Meinungen über dieses Kind, das vor 2000 Jahren da in Bethlehem geboren wurde. Und die Frage ist, wer liegt da eigentlich in unserer Weihnachtskrippe? Wer liegt in deiner Weihnachtskrippe? Welchen Jesus feierst du heute? Die Sterndeuter wussten nicht, wie das Geburtstagskind aussieht. Sie wussten auch nicht, wo sie es finden würden. Und mit Sicherheit haben sie nicht damit gerechnet, das Kind in einer Baracke zu finden. Deshalb gehen sie ja auch zuerst zu Herodes nach Jerusalem, weil sie dort das Kind vermutet haben. Aber eines wussten sie, ein neuer König hatte die Welt betreten. Die Sterne lügen nicht. Das hatten ihnen die Sterne offenbart. Und diese Nachricht von dem neuen König hatte sie so gepackt, dass sie nicht anders konnten. Sie mussten den neuen König sehen. Sie haben alles stehen und liegen gelassen und haben sich auf diese weite und gefährliche Reise gemacht. Und seither haben viele andere Menschen sich auf die Suche nach diesem Jesus gemacht. Theorien und Porträts, verschiedene Vorstellungen, über Jesus füllen ganze Bibliotheken. Niemand wurde so intensiv erforscht wie Jesus. Ob Karl der Große oder Hildegard von Bingen, über viele historische Persönlichkeiten haben wir sehr genaue Personenbeschreibungen. Aber so sehr wir uns auch bemühen, ein möglichst authentisches Bild von Jesus zu malen, er bleibt einfach ein Rätsel. Auf den ersten Blick ein ganz gewöhnlicher Mensch. Wir lesen in der Bibel, wie es da heißt, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Seine Mutter ist doch Maria. Der wohnt doch da um die Ecke, Haus Nummer 9. Ein ganz normaler Mensch. Und dann im nächsten Moment durchbricht er mit einer unerklärlichen Macht das Gewöhnliche. Wir lesen, wer ist er, dass ihm Wind und Meer gehorchen? Also wie bitteschön soll man Jesus objektiv erfassen, wenn er alles uns Bekannte auf den Kopf stellt? So sehr wir es auch versuchen, er lässt sich nicht einfangen, er lässt sich einfach nicht dingfest machen. Und wenn wir dann meinen, dass wir ihn endlich begriffen haben, dass wir ihn endlich an uns herangezogen haben, vielleicht in die Tasche gesteckt haben, dann ist es am Ende doch nur eine verzerrte Karikatur, so wie diese Jesusse, die hier an der Leine hängen. Und wir können nur ahnen, dass in seiner zerbrechlichen Menschlichkeit etwas ungeheuer Großes, etwas Unerklärliches steckt. Und so bleibt die Frage aller Fragen, die wir uns jedes Jahr neu zu Weihnachten stellen, wer ist eigentlich dieses Kind in der Krippe? Wer ist dieser Jesus, der zwischen Bethlehem und Golgatha unter uns gelebt hat? Und ihr Lieben, es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir selbst können diesen Jesus nicht ergreifen. Wir müssen uns von ihm ergreifen lassen. Der Evangelist Johannes schreibt in seiner Jesusbiografie im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Das sind unglaublich tiefsinnige Worte dort an der Wand. Und um diese Worte einmal zu verstehen, zu erklären, zu verdeutlichen, erzähle ich eine Geschichte, die ich in diesen Tagen gelesen habe. Und ich finde, diese Geschichte erklärt ganz schön, was hier gemeint ist. Die Geschichte handelt von Wally. Wally ist ein schüchterner Junge. Mit seinen Eltern ist er in einer Kirchengemeinde, Weihnachten naht, und der Kinderclub der Kirchengemeinde plant ein Krippenspiel für den Weihnachtsgottesdienst. So wie gerade vorhin den ersten Gottesdienst, den wir hier hatten. Wir hatten hier ein riesiges Krippenspiel mit den Kindern. So auch Wally. Die Rollen werden also verteilt. Aber man fragt sich, was machen wir denn mit dem schüchternen Wally? Welche Rolle könnte er spielen? Und dann beschließt man, ihm die Rolle des Wirts zu geben. Da muss er nur einmal mit dem Kopf schütteln und eine einzige Zeile sagen, es tut mir leid, wir haben keinen Platz. Gesagt, getan, Wally freut sich riesig, dass er diese Rolle hat und kann es kaum erwarten, dass der Weihnachtsgottesdienst losgeht. Endlich ist es soweit. Maria und Josef sind auf dem Weg nach Bethlehem und als sie dort angekommen sind, klopft Josef an das Haus des Wirts. Wally, der Wirt, öffnet die Tür und Josef fragt, bitte Herr, haben Sie ein Zimmer für uns? Und jetzt kommt Wallys großer Auftritt. Er schüttelt den Kopf und sagt, es tut mir leid, wir haben keinen Platz. Der Schauspieler, der den Josef spielt, ist ein besonders selbstbewusster Junge. Nach Drehbuch hätte er jetzt einfach weiterziehen müssen, aber er fängt an zu improvisieren. In einer dramatischen Einlage fleht er den Wirt an, bitte mein Herr, meine Frau ist schwanger und bekommt gleich ihr Baby, wir brauchen dringend eine Unterkunft. Wally wird kreidebleich. Das war so nicht geplant. Er kämpft mit seiner Stimme. Es tut mir leid, wir haben keinen Platz. Und Josef setzt noch eine drauf. Wir sind so weit gereist, meine Frau ist müde und wir können nirgendwo hin. Bitte helfen Sie uns. Und Wally senkt entsetzt seinen Kopf und wiederholt seinen Satz. Es tut mir leid, wir haben keinen Platz. Und während Maria und Josef davonziehen, hat seine Rolle ihn endgültig gepackt. Tränen laufen ihm übers Gesicht und er schämt sich. Und dann hört man plötzlich seine Stimme: Warte, bitte komm zurück. Du kannst mein Zimmer haben. Ihr Lieben, das steht zwar so nicht im Drehbuch, aber damit hat der schüchterne Wally Weihnachten auf den Kopf getroffen. Und ich weiß nicht, welcher Jesus in deiner Krippe liegt. Jeder muss für sich selbst entscheiden, warum er oder sie feiert oder auch nicht feiert. Da möchte ich gar nicht reinreden. Aber als Pastor ist es meine Aufgabe, auf das Geburtstagskind hinzuweisen. Und es gibt nur einen Weg, um das Kind in der Krippe wirklich kennenzulernen. So wie wir es gerade in der Geschichte gehört haben von Wally. Ich muss ihm die Herzenstür öffnen und in mein Zimmer hineinlassen. Und solange wir Jesus nur aus der sicheren Distanz untersuchen, wie ein Objekt, aus rein historischem Interesse, solange bleibt er für uns nur eine Karikatur und wir werden ihn nicht erkennen, wir werden nicht erkennen, wer er wirklich ist. Die Eltern unter uns, die kennen das vielleicht. Folgende Szene: Ich sitze zu Hause mit meiner Familie am Esstisch und immer wieder führe ich mit meiner kleinen Tochter Elina, 3 Jahre, Streitgespräche. Wenn da etwas auf dem Tisch zu essen steht, was sie nicht kennt, heißt es immer: Ich mag das nicht. Und ich frage sie dann: Warum magst du das nicht? Weil ich das nicht mag. Hast du es denn probiert? Nein, ich mag das nicht. Aber woher weißt du denn, dass du es nicht magst? Du hast es doch gar nicht probiert. Ich mag das nicht. Und so geht es dann ständig weiter. Und sie ist nicht zu überzeugen von Obst und Gemüse. Ihr Lieben, genauso, das ist ein schönes Bild für mich, für den Glauben auch, genauso ist es mit Jesus. Woher will ich wissen, wie er ist, wer er ist, wenn ich ihn nicht in mein Leben hineinlasse, so wie du das eben schön gesagt hast, eingangs, Sabine. Nur wenn wir, wie die Sterndeuter, unsere Skepsis überwinden, uns von unseren Jesus-Karikaturen lösen und an der Krippe niederknien, werden wir ihn auch persönlich begegnen. Und genau das meint Johannes hier, wenn er von Aufnehmen spricht oder an seinen Namen glauben. Ihm mein Herz öffnen und mich selbst in seine Hand fallen lassen, damit er mich ganz ergreift. Ich kann ihn nicht ergreifen. Ich muss mich von ihm ergreifen lassen. Und wer Jesus so aufnimmt, so wie Johannes das hier beschreibt, den führt er nicht in ein märchenhaftes Wunderland, sondern in eine lebendige Beziehung mit Gott. Und sein Weihnachtsgeschenk ist auch kein Geldsegen, sondern eine neue Identität in Gott, Kinder Gottes zu werden, schreibt Johannes. Jesus wurde ein Sohn der Menschen, damit wir Söhne und Töchter Gottes werden können. Und ja, Jesus war ein Revolutionär, aber sein Ziel war nicht, König Herodes zu stürzen und die Macht an sich zu reißen, sondern Menschenherzen zu verändern. Und er möchte nicht unser Guru sein, der uns den Weg zum inneren Frieden zeigt. Er selbst möchte unser Frieden sein und unsere Kraft und unsere Hoffnung, ja, unser ganzes Leben. In diesem Sinne wünsche ich dir gerade jetzt in diesen Tagen zu Weihnachten eine ganz persönliche Begegnung mit dem Kind in der Krippe. Frohe Weihnachten.